Guten Morgen, Linus.
Guten Morgen, Tim.
Du, jetzt wo Apple mitspielt, ist ja Augmented Reality eine echte Sache. Ich habe ja manchmal Probleme mit der Realität und frage mich, wie man die jetzt anreichen könnte, damit es besser wird.
Also ich sag ganz ehrlich, um diese Realität zu verbessern, sehe ich für Augmentation einfach keine Zukunft.
Logbuch Netzpolitik Nummer 463? 463, so sieht's aus, genau. Vom 20. Juni 2023. Hallo, wir sind's, Tim und Linus. Wir sagen nie, wie wir heißen übrigens, ne? Ist dir schon mal aufgefallen? Wir gehen immer davon aus, dass alle Bescheid wissen. Ist das angemessen?
Weiß ich nicht.
Was ist mit dem New User Onboarding?
Wenn die Sendung beginnt mit Guten Morgen Linus, Guten Morgen Tim. Ne?
Ja, okay, gut, da hast du einen Punkt.
Ich käme mir so ein bisschen, ich bin schwierig, das jetzt nochmal zu erklären. Das sind so ein paar Grundzusammenhänge, die traue ich den Leuten zu.
Da hast du recht.
Da würde ich sogar sagen, das setze ich voraus. Oder würde ich sogar sagen, wer das nicht gebacken kriegt, der wird mit dem Rest der Sendung auch nicht viel anfangen können.
Das stimmt. Na gut, also machen wir es wie immer. Wir sind's und wir biegen euch die Realität so zurecht, dass sie erträglich wird. Insofern machen wir eigentlich Augmented Reality seit 10 Jahren. Oder länger.
Auch das weiß ich nicht, ob wir uns da nicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen, dass wir sagen, diese Realität erträglich zu machen, ist unser Ziel. Aber ja. Ja, doch.
Naja, also komm, wir sind jetzt hier im Witzeinstieg, ne? So, da kann man schon mal auch ein bold Statement machen.
Ja, okay, ja.
Ne? Und wir sind ja auch technologieaffin.
Wir machen das für euch erträglich. Na. Bleiben Sie dran, gleich tut's nicht mehr weh.
Übrigens, weil ich so technologieaffin bin, habe ich auch gleich ein neues Feature von meinem Lieblingsservice Auphonic ausprobieren müssen. Also wer das nicht kennt, das ist so ein Audiodienst im Internet, mit dem man Podcasts schön machen kann. Ganz tolles Ding, benutze ich seit Anfang an und immer noch und gerne. Und die bauen in letzter Zeit crazy shit ein. Und jetzt ist natürlich auch die gute alte KI an den Start gekommen und ChatGPT wird im Hintergrund bedient. Sprich, was ja bisher schon ging, die ganzen Transkripte, die wir veröffentlichen, das sind ja auch automatisch erzeugte Transkripte. Und es war ganz interessant zu sehen, wie in den letzten 1-2 Jahren die Qualität dessen immer besser wurde.
Mhm.
Also noch vor, ich weiß nicht, wann habe ich damit angefangen? Ich glaube, ich mache das jetzt seit 3 Jahren oder so. Also schon eine Weile, ne? Und habe das dann auch erst getan, nachdem die Ergebnisse so okay waren. So, weil so richtig getroffen wurden die Worte nicht am Anfang nicht unbedingt immer. Das war ein Sprach schon in etwa dem, aber es hat dann immer so diesen Level gehabt, wo ich mir gesagt habe, okay, das ist zwar jetzt nicht so 1:1 das, was gesagt wurde, aber man kann es schon ganz gut als Suchfutter benutzen und man kann damit bestimmte Dinge wiederfinden und so weiter, weil das ist ja immer das alte Problem im Internet, ne? Man findet leicht irgendwelche Sachen, aber man findet halt nichts wieder. Und da sind natürlich dann Transkripte ganz hilfreich, dazu halt noch hier so Suchindex und Pipapo, ne? In dem Moment, wo das Transkript mit in der Webseite hängt, gibt man natürlich den ganzen Suchmaschinen auch mehr Futter. Ja, und dann ist das immer besser geworden und vor allem jetzt mit dem GPT Audio-Transkriptionssystem Whisper wurde es dann nochmal viel besser. Und das ist dann irgendwie vor kurzem eingebaut worden bei Auphonic. Da habe ich dann drauf umgestellt. Dann wurden auch die Transkripte nochmal ein bisschen besser. Und jetzt kommt so der nächste Schritt. Jetzt wird nicht nur das Transkript gemacht, sondern jetzt arbeitet sozusagen die Maschine auch dann gleich mit ChatGPT auf diesem Transkript und fängt jetzt an, sich quasi den Inhalt durchzulesen und seine eigene Zusammenfassung davon abzugeben. Und das führt dann eben nicht nur in automatisch generierten Untertiteln und Zusammenfassungen, die man quasi nehmen kann, sondern auch zu automatisch generierten Kapitelmarken. Ich habe dir gerade mal die Kapitelmarken der letzten Sendung, die auf diese Art und Weise generiert wurden, zugeschickt und ich denke, du stimmst mir zu, dass das schon stellenweise recht beeindruckend ist, was da bei rauskommt, weil einfach so Gesprächsaspekte herausgearbeitet werden.
Mir gefällt am besten die Kapitelmarke 4338.052 Smalltalk über Verletzungen und Schmerzen.
Ja. Ich weiß gar nicht mehr, worüber haben wir denn da geredet?
Verletzungen und Schmerzen würde ich vermuten. Ja.
Achso, das kann natürlich sein, ja.
Wäre jetzt meine, also das wäre meine Vermutung, ja. Leider kann ich mich auch nicht dran genau erinnern.
Es war irgendwas zwischen Verantwortung und Datenschutz.
So, aber das ist schon, ja, auf Aufruf zur strategischen Planung bei Fridays for Future ist, glaube ich, auch marginal daneben. Ja.
Ja.
Ich glaube, das war, da hatten wir anderen mehr strategische Planung nahegelegt.
Den Satz kann man ja auch so lesen, aber klar, es impliziert irgendwie, als ob wir diesen Aufruf durchgeführt haben. Also haben wir ja auch. Wir haben ja gesagt, die anderen sollen strategischer planen.
Aber klar, Kritik und Kommentare zu Böhmermann und Last Week Tonight, John Oliver und der Böhmermann-Effekt, die Verdienste von Stephen Colbert und Trevor Noah. Das ist schon, Diskussion über Proteste und unsouveränen Umgang mit Demonstranten. Ich finde es schön, wie das, also ja, doch, das trifft's, ja. Und natürlich wichtig auch flexibles Mastsystem aus PVC-Fittingen zum Verkleben. Qualität aus Europa. Das ist schon, es ist erschreckend gut, ja. Es ist erschreckend gut.
Es ist erschreckend gut. Es hat nicht dieselbe Nützlichkeit, möchte ich mal meinen, wie jetzt die von uns manuell erstellten Kapitel, weil die ja relativ klar
sind
sagen,
sehr viel besser.
Dass, ja gut, aber das ist, sagen wir mal, die von uns vorgegebene Struktur, an die wir uns ja weitgehend halten. Aber was ich an diesen Kapitelmarken ganz gut finde, ist, dass die, sagen wir mal, das ganz anders zusammenfassen. Das ist einfach mit der Gesprächsdynamik und auch, sagen wir mal, unsere Abschweifungen und so Sonderpunkte hier auch noch mit eingefangen werden. Und ich überlege, wie ich das mache. Es ist jetzt ein bisschen aufwendig, beides zu generieren, aber durchaus machbar. Muss man nochmal gucken, ob sich da vielleicht technisch bei Auphonic nochmal was anders ausrichten lässt, dass man das sozusagen noch zusätzlich hat. Also ich würde das einfach ganz gerne nochmal so als Added Value noch mit in die Shownotes reinkippen, dass man quasi auch auf eine andere Art und Weise über die Sendung gehen kann, als über die von uns jetzt primär ausgelieferten Kapitelmarken. Ja, also was ja leider nicht geht, ist so ein hierarchisches System von Kapitelmarken. Das sehen Kapitelmarken-Player so heute nicht vor.
Kapitelmarken haben nur H1 quasi, ne?
Genau.
Es gibt nicht.
Genau.
Ja,
das ist das Problem. Und das wäre eigentlich ganz interessant. Oder zumindest, dass man so ein alternatives Set hat. So, ne? Also, will ich die klare Struktur, wie es gedacht ist, oder will ich das, was letztlich draus geworden ist? Also, muss man nochmal schauen. Aber was du noch nicht gesehen hast, ist jetzt die Zusammenfassung. Ja, also, der Subtitle.
Es gibt eine Zusammenfassung der Sendung?
Ja, genau. Also,
die ist aber wahrscheinlich jetzt, wird gemeint.
Die kurze Version ist: Tim Pritlaff und Linus Neumann diskutieren Camping, Politik, künstliche Intelligenz sowie PVC-Fittings und österreichische Monatsbegriffe. Auch die DSGVO, LLMs, neuronale Netzwerke und ein orange gefärbter Privatjet auf Sylt werden besprochen. Das ist mal nicht falsch.
Das ist nicht falsch, aber da sind natürlich jetzt auch die zentralen Forderungen nicht mit dabei.
Genau, aber das war jetzt auch nur die Kurzversion, ne? Die Summary ist ein bisschen ausführlicher. Im Verlauf des Gesprächs geht es um unterschiedliche Themen von Camping über politisches Bewusstsein bis zur künstlichen Intelligenz. Tim Pritlaff und Linus Neumann diskutieren über den Unterschied zwischen den Monaten Juni und Juli und wie sie telefonisch auseinandergehalten werden können. Sie sprechen über österreichische Begriffe für Monate und PVC-Fittings, die für den Bau von Teleskopstangen verwendet werden. Sie machen auch Witze darüber, wie stolz sie darauf sind, europäische Qualität zu verwenden und diskutieren den letzten Generationen Protest und den Umgang mit Demonstranten. Linus Neumann berichtet von seinen Erfahrungen auf Fahrradfahrten und seinen Beobachtungen auf der Frankfurter Allee. Er beschreibt auch, wie einige Fahrradfahrer versuchen, den Verband bei Critical Mass Demonstrationen aufrechtzuerhalten. Übrigens alles auch richtig geschrieben, ne? Critical Mass, muss das sein. Während einige Autofahrer aggressiv reagieren. Tim Pritlove spricht darüber, wie dieses Verhalten auf ein Privilegiendenken der Autofahrer zurückzuführen sein könnte. Im weiteren Verlauf des Gesprächs diskutieren sie die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, und ihre Wirksamkeit im digitalen Zeitalter. Sie diskutieren auch über die Möglichkeiten von Large Language Models, LLM und neuronalen Netzwerken. Es besteht die Möglichkeit, dass maschinelle Intelligenz Arbeitsplätze übernimmt, aber auch die Chance auf mehr Freizeit bietet. Sie sprechen auch über Cell-Broadcast-Warnungen in Deutschland und deren Wirksamkeit. Schließlich sprechen sie über einen orange gefärbten Privatjet auf Sylt und die möglichen Themen für ihren Podcast. Ja. Sie diskutieren weitere Themen wie Giftstoffe in Wolken und Verfahren zwischen Max Schrems und Meta vor dem irischen Datenschutzgesetz. Sie erwähnen auch die NGO Neub und suchen nach einem Full-Stack-Entwickler, der Programmierjobs mit einem guten Zweck verbindet und als Freiberufler arbeiten möchte.
Okay, aber Tim, jetzt so, also okay, hat, ist gelungen. Wollen wir vielleicht trotzdem jetzt uns nochmal der zukünftigen Sendung widmen? Weil das Problem ist, die nächste Zusammenfassung von ChatGPT wird das ja alles wieder mit drin haben. Na, da
ja,
kommt man
klar.
Nicht mehr voran.
Wir müssen das doch hacken. Ja, wir müssen dem ja ein Bein stellen. Aber vielleicht werden wir auch überrascht und, ne, da steht dann, die Sendung beginnt mit einer Zusammenfassung der letzten Sendung. Die ich, euer neuer Godmaster auf The Robot Uprising, für euch erstellt habe.
Ja.
Naja, ich wollte das ja nur mal so vorstellen. Hier ist noch ein bisschen viel, ne, ist alles noch so ein bisschen so, ein bisschen zäh, aber ist schon interessant.
Es ist schon,
das kann vor allem für uns mindestens auch irgendwann nochmal eine interessante Methode sein. Weißt du? So, haben wir doch mal drüber geredet, in welcher Sendung war denn das? So, und da sind dann solche Zusammenfassungen fast noch zugänglicher als Transkripte.
Das stimmt, ja. Ja. Das ist tatsächlich richtig. Also Zusammenfassung ist besser. Ja, ist es.
Ja.
Zum Suchen. Ja.
Schön auch, wie das alles hier so auf gleicher Wichtigkeitsebene ist. So. Ja, wir reden über die wichtigen Themen der Zukunft der Menschheit und PVC-Fittings. Und wie die Österreicher ihre Monate nennen. Genau, also nur hier erfahrt ihr die wirklich wichtigen Dinge. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte.
Mhm.
Dann können wir ja fortschreiten mit dem Programm und über das Feedback sprechen, was wir von euch bekommen haben. Gab es nämlich wieder welches.
Okay.
Okay, ist das okay?
Ja. Ja, mach.
Okay, machen wir das doch mal. Und es geht los mit... ja, Cell Broadcast, da hatten wir kurz über deine Erfahrungen gesprochen, wie du dem
wie ich das ignoriert habe.
Wie du der Gefahr ins Auge geblickt hast, aber nicht gecheckt hast, dass sie dich betrifft. Paul schreibt, Cell Broadcasts sind in anderen Ländern auch nicht tief durchdacht. Ich bekomme hin und wieder einen Amber Alert, bei dem eine verdächtigen Beschreibung inklusive Kfz-Nummernschild durchgegeben werden. Nun macht das Ding halt so einen Alarm, dass ich das hektisch am Wegklicken bin. Auf der Uhr, Privat, iPhone, Company iPhone und mein Tablet hat auch noch eine SIM-Card. Auf dem letzten Gerät habe ich dann auch wieder die Kontrolle über mich und lese, was mir gebroadcastet wird. Meist sind die Vorfälle aber 500 Kilometer weit weg. Wenn ich dann die Straße runterfahre und mir so denke, wait, hast du die Nummer nicht heute früh gelesen? Ist es dann zu spät und der Alarm ist weg. Einmal mit Profis. Tja, Paul, jetzt sagst du leider nicht, welches Land das ist. Das würde mir aber wirklich mal interessieren, wo über Cell-Broadcast verdächtigen Beschreibungen mit Kfz-Nummernschild durchgegeben werden. Klingt nach, wonach klingt das?
USA.
Eigentlich schon, ne? 500 Kilometer weit weg ist vielleicht auch so deren Vorstellung von Local, weil Cell-Broadcast, hatten wir ja schon betont, soll ja nun eigentlich in einem bestimmten Bereich nur ausgestrahlt werden, weil sonst wird es halt eben, wie wir hier auch lesen, ignoriert, ne? Ja, aber ich stimme zu, das scheint nicht sonderlich gut durchdacht zu sein. Dann haben wir noch May, der oder die schreibt, zum Thema Cell Broadcast ist mir aufgefallen, dass Linus meinte, dass man die Nachrichten nicht mehr lesen kann, wenn man sie weggeklickt hat. Ich weiß nicht, wie das bei Apple ist, aber bei Android stimmt das so nicht. In den Einstellungen unter Safety and Emergency gibt es den Punkt Emergency Alert History. Dort kann man alle erhaltenen Cell Broadcast Meldungen nachlesen. Ich gebe zu, dass es umständlich ist, aber es ist möglich. Okay. interessante Information. Ich habe auch nochmal geguckt, beim iPhone ist mir so eine Funktionalität tatsächlich nicht bekannt. So.
Nee, mir auch nicht, klar. Nee.
Was, ja, eigentlich.
Jetzt sieht man wieder die Überlegenheit des Android-Betriebssystems, Tim, ja, die wir immer zu ignorieren, negieren, zu hier jederzeit bereit sind.
Genau, so sieht's aus. Ja, so, dann gab es noch ein paar Kommentare zur letzten Generation und unseren Äußerungen dazu. Zweimal hier vorneweg von Katastrophe schreibt: Es wird behauptet, die Aktionen der letzten Generation richteten sich an Leute, die wenig Einfluss haben. Das stimmt nicht. Die Aktionen richten sich ausdrücklich an die Regierenden. Und Patrick schreibt ähnlich: Das erklärte Ziel der letzten Generation ist, Druck auf die Politik auszuüben mit expliziten Forderungen. 9-Euro-Ticket, Tempolimit, Bürgerrente. Daher sind die Proteste auch weniger als PR-Aktion zu bewerten.
Aha.
Ja, also.
Läuft gut, würde ich sagen, ne?
Ja, ich meine, wenn das jetzt das erklärte Ziel ist, ne, dann wurde es halt eben verfehlt. So, das ist, es kann ja alles sein, dass das so gedacht ist, ja, und nur gut gedacht ist nicht unbedingt immer gleich gut gemacht. So, das war ja der Punkt.
Ich glaube, das Original ist gut, ist das Gegenteil von gut gemeint. Aber ja, es ist ein sehr gutes Beispiel. Ne? Also eine Diskussion, die sich die ganze Zeit wiederholt und ich glaube, die wir auch versucht haben, in unserer letzten Sendung rüberzubringen, ist: Wenn man sich jetzt ein Ziel setzt und für dieses Ziel ein Mittel wählt, dann heißt das nicht automatisch, dass das Mittel gut ist, weil es ein bestimmtes Ziel verfolgt. Wenn es dieses Ziel nicht erreicht oder ungeeignet ist, dann muss man eben sich über das Mittel Gedanken machen. Ja? Und ich denke, da zeigt insbesondere der Kommentar von Martina sehr klar, warum das Mittel potenziell ungeeignet ist, oder?
Genau, sie schreibt: In der Schweiz zeigt sich der kontraproduktive Charakter der Klebeaktionen dadurch, dass Menschen Nein zu Klimaschutzvorlagen stimmen, weil sie gegen die Aktionen der Klimaaktivisten sind. Egal, was der genaue Inhalt der Vorlage ist.
Das ist, also das ist wirklich der gefährliche Teil, ne? Und du musst also solange du davon ausgehst, dass deine Änderungen demokratisch herbeigeführt werden müssen, sollen oder so, ne, wirst du nicht umhinkommen, die Mehrheit der Leute zu überzeugen. Ne? Und wenn du die Sympathie dieser Leute verlierst, ist das fast noch schlimmer, als wenn du sie inhaltlich verlierst. Ne? Also du kannst ja sogar für das Richtige argumentieren, aber unbeliebt sein, dann wirst du daran verlieren. Ne? Das ist, so funktioniert leider dieser demokratische Rahmen, in dem wir uns bewegen. Da gibt es eine ganze Reihe super, sagen wir mal, undemokratischer oder gefährlicher und nicht inhaltlicher Phänomene und Effekte. Aber die zu ignorieren, führt eben auch dazu, dass man seine Ziele nicht erreicht.
So sieht's aus. Ähnlich gelagert noch der Hinweis von Felix: Bezüglich der letzten Generation möchte ich auf ein Interview von Reinhard Steurer im Podcast Das Klima und dem Science Busters Podcast verweisen. Steurer ist Professor für Klimapolitik und erklärt im Podcast, dass große Teile der Gesellschaft in einer Art Selbstverleugnung und Selbstbetrug gefangen sind. Die Aktionen der letzten Generation seien ein letzter verzweifelter Versuch, diese zu durchbrechen, da alle anderen Möglichkeiten bereits ausprobiert worden seien. Wenn die Aktionen der letzten Generation nichts nützen würden, dann würden sie ja auch nicht schaden, denn wir seien ja ohnehin nicht auf der Siegerstraße.
Also ist alternativlos jetzt quasi.
Also das ist halt so ein, ich weiß nicht, also das aus so einer, also mag ja sein, dass hier gedacht wird, es sei schon alles ausprobiert worden. Ich würde das bezweifeln, ja, weil man kann eine Menge ausprobieren und
Christian Lindner lebt noch. Können wir nicht behaupten, wir hätten nicht alles ausprobiert. Tut mir leid.
Ja gut, also vielleicht auch jenseits solcher martialischen Grundideen. Ja. Mit so einer Weltuntergangsstimmung und so einem Fatalismus, ja, also also quasi mit so einer negativ konnotierten Botschaft und dann auch noch so mit diesem Unterton mit, ist ja sowieso alles schon zu spät. Also das führt nicht unbedingt zu Aufbruchstimmung. Aufbruchstimmung wird mit positiven Botschaften verbunden? Was können wir erreichen? Wie schön kann es sein? Ja, also das fehlt mir einfach. Nicht, dass man nicht auf negative Entwicklungen hinweisen kann und auch muss, logisch. Aber die Frage ist, wie verpackst du es und wie verbindest du es eben auch gleichzeitig mit etwas, wo alle sagen, das möchte ich gerne anstreben. Diesen Zustand möchte ich gerne erreichen. Wenn es immer nur so um, ja, nicht so schnell sterben ist oder so, dann ist es irgendwie so ein bisschen so, ja, kann ich auch weiter rauchen. Aber wenn es einfach so eine, ich will es jetzt nicht zu sehr übertreiben, ja, es ist jetzt nicht unbedingt gleich eine Verheißung, aber wenn man einfach sagt, so, guck mal, wie gut es sich leben lässt, wenn die Dinge sich in diese Richtung entwickelt haben, dann ist das einfach eine ganz andere Methode, die Aufmerksamkeit der Leute zu erringen. Und darum geht es doch letzten Endes. Also, mir ist es einfach alles zu steif und zu unempathisch.
Ich möchte noch eine kleine Meldung, wo ich hoffe, die habe ich nicht schon in der letzten Sendung wiedergegeben, aber ich glaube nicht. In Berlin, also es wird ja viel darüber diskutiert, ist das jetzt generell Nötigung, was die letzte Generation macht oder nicht? Ja, und ich habe ja gleichzeitig auch, jetzt haben wir ja relativ viel kritisiert, dass die Methode wahrscheinlich ungeeignet ist, Mehrheiten zu formieren. Ja, gleichzeitig habe ich mich ja auch sehr darüber ausgelassen, wie Menschen darauf reagieren. Ne? Also unsouveräner Umgang mit Demonstrationen, hat ja auch sogar ChatGPT gemerkt, dass das ein Thema der letzten Sendung war. Jetzt gab es ein Urteil des Berliner, also wahrscheinlich Landgericht, ne? Landgericht Berlin. Und zwar wurde der Vorwurf der Nötigung abgelehnt. Ja, und das Gericht erklärte, dass die Demo, die Blockaden an dem Tag angekündigt waren und dass den Autofahrenden ja ein Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr oder das Einplanen von mehr Zeit generell möglich sei. Aus diesem Grunde handelt es sich hier nicht um eine Nötigung, vor allem, weil eine Blockade von etwas mehr als einer halben Stunde in Anbetracht der üblichen Stauzeiten in Berlin als moderat zu betrachten ist. Ja, Urteil vom 31. Mai. Gab es natürlich jetzt auch große Diskussionen. Was dazu zu sagen ist, es geht hier um einen spezifischen Fall. Und nicht generell, dass das generell nie Nötigung ist, ne? Weil sie haben, aber in diesem spezifischen Fall sagen sie, naja, in diesem Einzelfall wiegt das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit schwerer als das Grundrecht auf Fortbewegungsfreiheit der blockierten Autos. Und das hat vor allem damit zu tun, ne? War nur ungefähr 35 Minuten und dadurch kam der Verkehr nur kurzzeitig komplett zum Erliegen. Eine Fahrspur blieb frei, da wurden die Autos dann entlang gelotst und dementsprechend haben sie hier keine Nötigung gesehen.
Alright, so kommen wir zu unseren Hauptthemen und jetzt geht's gleich wieder los.
Genau, wir wollten mir zur Angewohnheit machen, die Themen anfangs zu benennen, damit die Leute wissen, was sie nach dem Einschlafen alles verpassen. Ja? Also wir reden über den AI Act, wir reden über die EIDAS-Reform, wir reden über Reddit und wir reden über den Gegenrechtsschutz. Und in den kürzeren Meldungen haben wir doch die Huawei-Rückbaupflicht und ein kleines Update zum Fall Radio Dreiecksland, bevor wir uns den Terminen widmen. ChatGPT, das war jetzt die Kurzzusammenfassung. Diese Themen sollten sich also in den Kapitelmarken und auch in den Zusammenfassungen der Sendung entsprechend gewürdigt fühlen.
Was für ein leckeres Themenpotpourri wir zusammengestellt haben. Bleiben Sie dran.
Das ohnehin, ja. Man kann ja auch auf Pause machen. Ich habe zum Beispiel so einen Sleep-Timer bei Podcasts. Ne? Ich weiß dann so ungefähr, bei dem Podcast schlafe ich innerhalb von 20 Minuten ein und dann geht der auf Pause. Also kann ich für uns auch empfehlen.
Ich wünsche mir ja immer noch, dass die Telefone das selber merken, dass ich einschlafe.
Boah, psychometrische Überwachung. Das ist ja ganz schlimme Sache. Da sind wir auch direkt beim AI-Act, ja.
Psychometrisch, der soll ja einfach nur meine Atmung scannen. Fertig.
Also das nennt man Psychometrik. Das, also ich würde sagen, der Wechsel von Wach in Schlaf ist ein psychologisch durchaus entscheidender Wechsel deines Bewusstseinszustandes, und den zu überhaupt Bewusstseins- oder Erregungszustände des Gehirns zu messen, das ist der Bereich der Psychometrik. Ja,
ja, schön. Einmal dann bitte.
Könntest du zum Beispiel im Auto, soll das ja bald sogar verpflichtend sein, dass das Auto merkt, wenn du schläfrig bist.
Siehst du, mal im Auto machen sie das dann immer, ne? Aber zu Hause im Bett, wenn es mal wichtig ist.
Wir sind halt eine Autofahrernation, ja.
Wir haben festgestellt, dass sie am Lenkrad eingeschlafen sind und haben extra den Podcast
für sie pausiert. Leiser gedreht.
Gut. Dann jetzt erstes Thema.
Also es wird mit dem AI Act, tja, eine Reihe an Dingen reguliert, die vielleicht nicht notwendigerweise alle künstliche Intelligenz sind. Da wird einiges diskutiert in dem Zusammenhang, aber insbesondere wurde jetzt die sogenannte intelligente Videoüberwachung diskutiert im Europaparlament, ja. Und da waren jetzt zwei Themen besonders entscheidend. Das ist einmal die Echtzeit-Gesichtsüberwachung, also biometrische Erfassung. Das heißt also, eine Person oder ein Mensch in dem Videobild wird mit einer Bilderdatenbank abgeglichen, biometrischen Bilderdatenbank, um die Personen zu identifizieren. Ja?
Achso, ich dachte, die gucken, ob mir die Gesichtszüge entgleiten.
Nee, das ist der zweite. Das ist automatisierte Verhaltensüberwachung.
Aha.
Ja, wo erkannt werden soll, ob du etwas Verdächtiges tust. Und dann könnte das Videoüberwachungssystem beispielsweise, ne, sagen wir mal, du hast ja jetzt so einen Bahnhof, den du überwachst mit, keine Ahnung, 590 Kameras oder so. Und der größere Teil des Verhaltens, was Menschen dort zeigen, wird ja sein, dass sie halt von einem Zug zum anderen gehen oder den Bahnhof verlassen, ja. Und jetzt macht man die Videoüberwachung ja, um, also ich weiß nicht genau, warum man die macht, aber um halt Straftaten oder verdächtiges Verhalten irgendwie zu identifizieren. Und das wäre jetzt zum Beispiel, ne, wenn, was ja in Berlin, ich muss jetzt einfach mal ein Beispiel nehmen, mit dem ja Videoüberwachung verargumentiert wird, insbesondere in Berlin, ist, wenn du jetzt quasi einfach jemanden die Treppe runtertrittst am Bahnhof, ne? U-Bahn-Schläger Tim, ja, das erkennt das System dann automatisch und sagt, boah, da ist aber jetzt hier verdächtiges Verhalten. Natürlich erhoffen die sich ganz andere Effekte, nämlich jemand, der sich zu lange im Bahnhof aufhält, wird dann eben, ne, dem wird unterstellt, dass er vielleicht gar nicht da ist, um mit dem Zug zu fahren, sondern vielleicht Drogen zu handeln oder was auch immer. Ja, das sind also die Ideen, die mit denen solche Systeme verargumentiert werden. Also automatisierte Erkennung von untypischem Verhalten. Und hier hat sich jetzt das Europäische Parlament in der Position so ergeben, dass sie sagen, die biometrische Überwachung, also die Identifikation, da sind sie dagegen. Also das soll verboten werden. Biometrische Überwachung soll verboten werden. Automatisierte Verhaltensüberwachung soll dagegen nicht verboten werden. Das ist jetzt die Position, mit der das Europäische Parlament in die Trilogverhandlungen mit den EU-Regierungen gehen wird. Also noch langer Weg, ja. Es gibt außerdem bei dem AI-Act noch so ein paar Probleme. Diese ganze Verordnung gilt nicht für automatisierte Systeme, die ausschließlich für militärische Ziele entwickelt oder verwendet werden. Also die gesamten Verbote oder was in der des AI-Act schließen sich nicht auf militärische Systeme. Es gibt relativ ausführliche Ausnahme bei Belangen der nationalen Sicherheit. Damit dann auch insbesondere bei der Grenzüberwachung, und die Definitionen werden auch natürlich nach Belieben aufgeweicht. Aber so zumindest jetzt erstmal der Stand der Debatte beim AI Act.
Ist ja schon mal was.
Es gibt jetzt gerade eine, um ein Beispiel zu nennen, ab Juli, ja, das ist nächsten Monat, soll in Hamburg am Hansaplatz Das ist relativ unweit des Hauptbahnhofs. Eine intelligente Videoüberwachung stattfinden. Und zwar genau, um verdächtige Bewegungen zu erkennen. Und zu diesen verdächtigen Bewegungen zählen Liegen, Fallen, Taumeln, Treten, Schlagen, Schubsen, Anrempeln, aggressive Körperhaltung und defensive Körperhaltung. So hat es ein Sprecher der Polizei Hamburg bezeichnet. Also im Prinzip alles, was nicht das Verhalten ist, was man am Hansaplatz von ordentlichen Bürgerinnen und Bürgern erwartet. Der Hansaplatz ist ja relativ groß. In der Mitte ist, glaube ich, irgendwie so eine Art Brunneninstallation oder sowas. Und das ist halt eine, also es, man könnte schon argumentieren, dass das jetzt ein Brennpunkt ist. Ja, also da gibt es durchaus in den Straßen, die Region umgeben, allerlei wie soll man das sagen, Menschen, die nicht einer geregelten Tätigkeit nachgehen. Ja? Mhm. Irgendwie Prostitution, Drogenhandel, sehr viel Obdachlosigkeit. Jetzt kommt natürlich das Problem. Als Obdachloser wirst du natürlich ein Verhalten zeigen, was nicht dem entspricht, was die Stadt Hamburg für Besucherinnen des Hansaplatzes vorgesehen hat. Und am Hansaplatz gibt es eben viele Obdachlose, viele davon Suchtkranke, und entsprechend wird jetzt dem begegnet, nicht etwa damit, dass man sagt, okay, wir müssen hier sozialpolitische Maßnahmen ergreifen, so wir müssen irgendwie diesen Menschen helfen, die sich da sammeln, sondern wir müssen polizeiliche Überwachung machen, um die da wegzuscheuchen. Und das ist natürlich ein bisschen mager, ne, weil das Problem ja nicht löst. Damit wird ja nicht den Menschen geholfen. Damit werden diese Menschen nur potenziell vom Hansaplatz vertrieben, was, sagen wir mal, jetzt für eine aufgeklärte Gesellschaft jetzt nicht wirklich eine Lösung des Problems ist, ne? Die einzige Konsequenz ist ja nur, die gehen dann irgendwo anders hin, wo die Kameras nicht stehen. Und dann, was macht man dann? Dann will man da die Kameras hinstellen oder was? Ne? Also es ist keine, dem Problem wird sich nicht genähert. Natürlich gibt es insbesondere bei Verhaltenserkennung natürlich auch Probleme mit der Genauigkeit. Ja? Also je nachdem, wo du prüfst, gibt es unterschiedlich gute Ergebnisse. Ja? Fehlerquote im niedriger zweistelliger Bereich, das ist natürlich eine ganze Menge schon mal. Mehr als 10% der Alarme sind dann eben Fehlalarme.
Also, ja, das kann ich mir, also ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass das ausreichend gut funktioniert und wirklich dazu führt, dass irgendetwas besser erfasst werden kann. Ne? Ich meine, eine andere Methode, dieses Verhalten zu erkennen, ist, sich da hinstellen und hingucken. Also, für die Kosten eines solchen Systems kannst du sicherlich auch eine Kraft damit beauftragen, dasselbe zu tun. Und dann ist es auch vielleicht, naja, also nicht, dass da in Polizeiarbeit nicht auch ein gewisser Bias sein kann, so, aber man kann ja dann sozusagen schnell erkennen, ob irgendwas nur Getue ist oder so. Ich denke mal so an jugendliches Verhalten, ja, was sicherlich auch schnell als aggressiv gewertet werden kann, aber nicht unbedingt so ist. Ich kenne jetzt die Situation am Hansaplatz nicht besonders, ist halt da so hinterm Bahnhof und so, und das ist schon, ja, sagen wir mal, eine Gegend, wo man sich jetzt auch nicht so gerne aufhält, ob der Umstände, das sehe ich schon alles auch ein. Aber ich habe ehrlich Zweifel, dass das, was man jetzt hier intendiert, damit auch erreicht werden kann.
Hm. Ja, okay, also da gibt es natürlich auch großen Protest gegen, weil, also nochmal, denn dann wird irgendwie gesagt, es geht halt los an einem Brennpunkt, ja, aber welche, also niemandem der Menschen dort ist damit geholfen, ne? Also, und die Situation wird nur verlagert. Ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, Scheiße, Günther, jetzt haben die irgendwie Videoüberwachung am Hansaplatz, ich muss aufhören mit den Drogen, ja. Also, das ist ja einfach nicht das, was passieren wird, ne? Und, naja.
Ja.
Deswegen sollten wir diese Situation da genau verfolgen und natürlich hoffentlich auch dem entgegenwirken. Um den Hansaplatz gibt's halt, das ist in Hamburg schon länger Thema, ja. Ich erinnere mich, dass ich da schon vor Jahren mal, als ich in Hamburg war, bei Demonstrationen war. die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und ja, Videoüberwachung, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen traurig, ne, wenn du dir überlegst, was es also für Probleme gibt. Und dann denken die so, ja, voll geil, wir müssen so viel mit Kameras überwachen, das können wir keinem Menschen mehr zumuten. Jetzt brauchen wir Computer, die mit Kameras irgendwie diesen Konformitätsdruck in die Gesellschaft tragen. Naja. Schon ein bisschen dystopische Ideen, die wir hier diskutieren.
Naja, es ist halt dieselbe Geschichte. Ne? Videoüberwachung, hat man jetzt gemerkt, ist dann doch extrem problematisch. Einerseits ist es halt schlecht zu überwachen, weil da muss man dann die ganze Zeit gucken und interpretieren und so weiter. Und das ist aufwendig und teuer. Und außerdem regen sich die Leute auf, wenn sie sozusagen direkt gesehen werden. Das ist so ein bisschen auch so das Analogon zu diesen Terahertz-Scannern an Flughäfen. Ne? Also gab es ja dann so ein bisschen auch den Protest, so die komplette Durchleuchtung dort vorzunehmen, ne? Stichwort Nacktscanner. Lösung war, Software drüber zu gießen, die dann eben quasi ein gefiltertes Bild abstrakt auf den Bildschirm bringen, wo auf bestimmte Stellen hingewiesen wird, wo man nochmal gucken muss. Das ist sicherlich auch, sagen wir mal, ein brauchbarer Kompromiss gewesen in der Hinsicht. Aber das mit dem Verhalten interpretieren ist ja im Prinzip jetzt eine automatisierte Auswertung der Videoüberwachung. Das Videobild existiert ja immer noch, so wird aber jetzt nicht als solches betrachtet. Und es wird eben auch nicht, eben wenn dieser AI-Act entsprechend durchkommt, nicht automatisiert vorgenommen. Aber es wird eben abstrakt drauf geschaut. Und das ist natürlich genau das, wo jetzt Machine Learning und die ganzen Techniken, die hier kommen, absehbar tatsächlich gute Ergebnisse erzielen werden können. Ne? Also es klingt jetzt zwar gerade noch so ein bisschen danach, dass das technisch ein Aufwand ist, der stark fehlen kann und sicherlich auch noch tut, aber das sehe ich jetzt in der technologischen Entwicklung sehr wohl, dass solche Analysen möglich sind. Ich meine, wir haben jetzt AIs, die schauen sich Filme an und können dir dann eine Zusammenfassung davon bieten. So, und das wird schon kommen. Und das hat aber dann auch natürlich nochmal ein anderes Bedrohlichkeitspotenzial, weil in dem Moment, wo dann Intention analysiert wird, dann wird sie natürlich damit auch implizit unterstellt. Und dann sind wir halt schon wirklich beim Minority Report, wo dir dann quasi nahegelegt wird, so, naja, du wirst diese Straftat begehen, weil der Computer says yes. Ne?
Es ist auch stark dieses, also überhaupt diese Idee, hier darfst du dich jetzt nicht verdächtig verhalten. Du weißt aber nicht genau, was verdächtiges Verhalten ist. Ne? Also es ist schon eine, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, ich werde mal da, wenn das da ist, wenn ich nächstes Mal in Hamburg bin, schon auch mal überlegen, wie
du dich verdächtig verhalten kannst?
Wie ich möglichst unverdächtig über den Hansaplatz komme.
Naja.
Weiß ich nicht.
Was kaufen? Wer kauft, kann kein falscher Burger sein.
Ja, genau, hat Geld ausgegeben, herzlich willkommen. Ja, okay, also es ist einfach schade, mit welchen Ideen wir auf die Probleme der Gesellschaft hier versuchen einzugehen. Ne? Und das ist, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Einige davon sind geeignet, das Problem an der Wurzel zu verbessern, andere sind geeignet, das Problem woanders hinzuscheuchen, und historisch haben die, mit dem das Problem woanders hinscheuchen, irgendwie nicht so einen guten Track Record. So, kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist die EIDAS-Reform. Ja? Die EIDAS-Verordnung soll die Grundlage schaffen für eine europäische digitale Identität, die European Digital Identity Wallet, abgekürzt ID Wallet. Und das ist also der erneute Versuch, ja, Ausweismöglichkeiten, Identitätsnachweise in die digitale Welt zu bringen. nicht nur bei Verwaltungsgängen, Bankgeschäften, sondern vielleicht auch bei Arztbesuchen, Alterskontrollen, Konzerttickets, Hotelbuchungen, ja, also einen homogenisierten Identitäts-Capability-Altersnachweis zu schaffen. Die Probleme dabei sind natürlich primär im Bereich erstens der Überidentifikation, weil es einfacher wird, überall mal eben kurz nach dem Ausweis zu fragen und daran anbindend Tracking, Profiling und gezielte Werbung, wenn du dich erstmal daran gewöhnt hast, dich bei allen möglichen Gelegenheiten zu identifizieren, dann freuen sich natürlich diejenigen, die dich über unterschiedliche Plattformen tracken und so weiter. Ne? Da gibt es jetzt einen offenen Brief, der von insgesamt 22 Organisationen der Zivilgesellschaft veröffentlicht wird, unter anderem oder ich glaube Erstunterzeichner oder Autorin ist dann Epicenter Works, also der die NGO, die Thomas, hat er die gegründet?
Ja,
im weitesten Sinne schon, ja,
hat er. Genau, ne?
Und er sagt also, in der aktuellen Form gibt es ein großes Risiko, weil es wenig Unterscheidung zwischen legitimen und betrügerischen Szenarien der Anwendung gibt. Und sagen also, in dieser Form ist es eigentlich einfach nur ein Geschenk an Google und Facebook, weiter die Privatsphäre von EU-Bürgerinnen zu unterminieren. Aktuell findet die Überwachung statt mit illegalen Device-Fingerprinting, also irgendwie Nutzerverhalten. Alles, was man über das Gerät findet, wird in Verhaltensprofile reingeschoben. Und wenn du jetzt dort nur die Möglichkeit hinzugibst, das mit dem mit der tatsächlichen Identität zu verbinden und dann eben Verhalten in der öffentlichen und in der privaten Welt sehr genau zu erfassen und zu korrelieren, dann schaffst du hier ein riesengroßes Überwachungs- und Ausnutzungspotenzial. Entsprechend verlangen sie dagegen einen Schutz und das betrifft natürlich erstmal Regeln, also gesetzliche Regeln, aber natürlich auch technische Möglichkeiten, diese Ausnutzung zu behindern. Und das ist nicht so einfach. Ja? Und ich denke, einerseits, klar, wird man hier technische Methoden brauchen, aber natürlich auch rechtliche Dinge, die das einfach verbieten. Ja, also einerseits sollte es technisch so schwer wie möglich gemacht werden und zweitens eben auch die Nutzung dieser Daten rechtlich stark eingeschränkt werden. Gleichzeitig ist der Aspekt, wenn du einmal eine Person identifiziert hast, dann wirst du es natürlich merken. Ja, also wäre es ja doof, das nicht zu tun. Entsprechend sollte die Technik natürlich auch derart gestaltet sein, dass sie das verhindert oder nicht ermöglicht. Das BMI hat jetzt gerade angekündigt, dass sie die Öffentlichkeit und Expertinnen frühzeitig in die Entwicklung einer ID-Wallet einbinden wollen und diese soll an bestehende Infrastrukturen andocken. Kann man jetzt direkt schon sagen, ja geil, wenn ihr an bestehende, also was ist jetzt mit den bestehenden Infrastrukturen gemeint? Und welche habt ihr denn da, die gut sind, an die man andocken kann? Ja? Sie wollen also jetzt eine Konsultation durchführen, die insgesamt aus 3 Workshops besteht. Dafür kann man sich bis zum Ende des Monats beim BMI bewerben und am 30. November, ja, also August, September, Oktober, in diesen 3 Monaten werden dann offenbar diese 3 Workshops stattfinden. Und dann wird ein Konzept für eine prototypische EUDI-Brieftasche, European Digital Identity Brieftasche, öffentlich vorgestellt werden. Und dieses Konzept soll dann vom Konsortium Potenzial in konkrete Anwendungsfälle überführt und dort darin getestet werden. Dieses Potenzialkonsortium ist ein französisch-deutsch geführter Zusammenschluss mit irgendwie privatwirtschaftlichen und öffentlichen Partnern aus 19 EU-Staaten. Die Frage mit so einer Konsultation ist natürlich irgendwie, tja, willst du da jetzt mit dabei sein oder nicht? Auf eine Weise lieferst du denen deine Anforderungen, Kritik, potenziellen Kritikpunkte früh frei Haus, ja, was niemals zu deinem Nachteil sein sollte, ja. Also, es ist ja gut, wenn du dich jetzt als Organisation früh hier einbringst und sagst, pass auf, das und das und das sehen wir als Probleme, dafür braucht ihr Lösungen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass viele Leute nicht zu Unrecht das ganze Ding, die ganze Idee als Problem sehen, weil dieser Effekt der Überidentifikation einfach nicht wegzukriegen sein wird. Ne? Es werden einfach Menschen daran gewöhnt, öfter sich zu identifizieren. Und das ist in den seltensten Fällen tatsächlich notwendig. Ja? Insofern argumentiere ich ja auch immer dafür, dass man hier eben einzelne Capabilities, einzelne Berechtigungen nachweist und nicht seine Identität. Was eben zum Effekt haben könnte, dass wenn das Ding dann irgendwann mal vorgestellt wird, ja, dass sie im Prinzip damit werben könnten und sagen, guck mal hier, was wir für ein geiles Konzept gemacht haben mit Input, was weiß ich, des CCC oder Input von der und der Gruppe. Entsprechend weiß ich noch nicht genau, ich meine, natürlich kann man auch, wenn man jetzt nicht dahin geht, wird es einem nachher als Vorwurf gemacht. Ne? Also es ist potenziell, würde ich das jetzt erstmal als einen guten Schritt werten in der Entwicklung eines solchen Konzeptes, dass hier Leute sich einbringen dürfen. Wie gut das umgesetzt wird, wird sich aber daran zeigen, ob das Input auch genutzt wird oder nicht. Ja, und ob das am Ende bei der EIDAS-Reform berücksichtigt wird. Wenn hier jetzt schon mal dieses Potenzialkonsortium oder wie das heißt, daran gebunden ist, ja, und Dinge umbauen soll in dem Piloten, dann könnte das ein sehr mächtiger Weg sein, sich dort einzubringen und vielleicht das Schlimmste zu verhindern und vielleicht noch die ein oder andere gute Idee einzubringen. Wäre mal wirklich was Neues. Ja, also ich denke, da kann man mit gemischten Gefühlen hingehen. Und ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall, sag ich mal, Einbindung der Zivilgesellschaft ist eine Forderung und dieser wird jetzt nachgegeben. Jetzt werden wir mal schauen, ob dieses Einbinden auch mit Einfluss einhergeht oder nicht.
Ich meine, das ist natürlich immer die Frage, ne? Beteiligst du dich und dann wirst du ignoriert und dann war die ganze Arbeit für nix und trotzdem wird dann gesagt, so, ja, wieso, hast du dich halt nicht durchsetzen können, so, ne? Bist ja dann Mitschuld auch so
ein bisschen. Das ist Demokratie, wenn ja, genau. Die Wirtschaft sich jetzt hier gegen deine Grundrechtsideen.
Ja, aber wenn du es halt gar nicht machst, dann greift natürlich auch der Vorwurf so, ja, wenn du nichts zu beiträgst und ja, hast dich hier die ganze Zeit nur, hast ja die ganze Zeit nur auf der Straße geklebt und nicht irgendwie mitgeholfen. Ist dann halt auch so ein Argument.
Hast du dich auf die Straße geklebt, Tim?
Ich klebe mich hier gleich auf die Straße.
Also, ich bin mal sehr gespannt, wie das da läuft. Wir beobachten das als, ja, sagen wir mal, zwiespältig. Aber auf jeden Fall, also Beteiligung ist gut. Diese Beteiligung muss natürlich auch mit Einfluss einhergehen. Da wird man es am Ende sehen, was denn da so Ende der Ergebnis der Konsultation ist. Und daran wird man sie bewerten müssen. So, Tim, hast du mitbekommen, was da bei Reddit los ist?
Ich muss zugeben, dass ich es bis heute noch nicht so im Detail verfolgt habe, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist der CEO von Reddit ein richtig großer Elon Musk Fanboy geworden. Schaut sich an, was so bei Twitter abgeht und denkt sich so, also mal so richtig die Company mit ihrer ganzen Community in die Scheiße reiten, das kann ich doch auch.
Also, das ist ein Thema, bei dem ich schon sehr viele Kommentare sehe, weil ich zugeben muss, dass ich Reddit eigentlich überhaupt nicht nutze. Und mir hat sich das auch nie so wirklich erschlossen und es ist mir selten gelungen, aus Reddit irgendwie sinnvolle Informationen zu beziehen. Ich weiß aber, dass das irgendwie für viele Leute eine super wichtige Community ist, die wo sie sehr viel herbeziehen. Einerseits Fachwissen, andererseits wichtige Memes für den Alltag und das ist also eine Plattform, die viele Menschen nutzen, die sich mir irgendwie nie ganz erschlossen hat.
Naja, ich meine, Reddit ist natürlich insofern so ein bisschen...
Oder sagen wir, die hat sich mir schon erschlossen, aber die hat es nicht geschafft, meinen Alltag zu bestimmen.
Das geht mir auch genauso. Meine Reddit ist so ein bisschen so das bessere Webforum. Es hat halt es irgendwie geschafft, im Web solche Diskussionsgruppen am Leben zu erhalten, hat sich ein Moderationssystem geschaffen, was für viele Gruppen offensichtlich sehr gut funktioniert. Gibt's auch viele Gruppen, die sind so ein bisschen out of their mind, aber es gibt da eben auch sehr viel professionelle Gruppen, Leute, die einfach Special Interest haben und es gibt eigentlich für jeden Special Interest gibt's halt bei Reddit auch irgendwie eine Gruppe. Und ja, und teilweise hat natürlich auch eine relativ liberale Zugangspolitik hier eine Rolle gespielt. Unter anderem gab es halt sehr fähige Clients, mit denen man wunderbar mit Reddit arbeiten konnte. Ja, so ähnlich auch wie bei Twitter. So. Und da das viel zu gut funktioniert hat, denken sich jetzt halt die Chefs bei Reddit so, ja, nee, ach, die missbrauchen ja hier sozusagen unser Produkt und verdienen sich ja an uns eine goldene Nase. Das muss ein Ende haben. Wir schränken jetzt mal den API-Zugang ein, sodass dann eben Kosten aufgerufen werden für den Zugang, der dann einfach nicht mehr darstellbar ist. Also konkret geht es da vor allem um eine App, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Apollo für iOS, fürs iPhone, habe ich auch installiert. Also benutze ich selten, aber habe ich halt mal so benutzt, weil das eben so eine ordentlich programmierte App ist, wo irgendwie alles einem sich sinnvoll erschließt. So komplexe Systeme tendieren ja dazu, irgendwann nur noch Unsinn zu präsentieren. Und wer schon mal irgendwie versucht hat, mit Facebook zu arbeiten, weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Und es gibt auch die Reddit-Webseite ist so ein Rätsel für sich, ist schon mal kein gutes Zeichen, dass es eine neue Webseite und auch noch oldreddit.com gibt für Leute, die mit der neuen Version nicht klarkommen. Naja, aber durch die angekündigten API-Änderungen werden also jetzt theoretisch Kosten für Third-Party-Entwickler aufgerufen, die halt einfach durch die Umsätze, die sie mit ihren Usern erzielen, die also quasi Subscription-Pricing machen für ihre App, in der Regel das einfach nicht covern können. Und das bedeutet dann im Prinzip das Ende dieses offenen Ökosystems. Man soll wieder auf die House-App umgeleitet werden. Ja, also wenn das so, die habe ich jetzt nicht benutzt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber wenn das halt so ist wie bei Twitter, dann halt gute Nacht.
Ja, also der Punkt mit der Reddit-API ist natürlich, was die API nicht ausspielt, ist Werbung. Das ist das Kernargument von Reddit, zu sagen, naja, okay, wenn die Werbung ist halt unser Geschäftsmodell, wenn die nicht mit ausgespielt wird, ja, dann haben wir ein Problem und wir sagen, wir geben gratis API-Access für nicht kommerzielle Forscherinnen und Akademikerinnen, aber wir möchten diese Drittapplikationshersteller nicht wirklich weiter fördern. Ja.
Das Problem sind ja eigentlich gar nicht diese Dritthersteller, sondern deren Vorstellung davon, was man damit verdienen soll, weil die Kosten jetzt für diese Apollo-Software läge halt irgendwie im Bereich von mehreren Millionen im Monat, so einfach überhaupt nicht darstellbar. Und andererseits könnte man ja auch sagen, Leute zahlen ja vielleicht auch für einen werbefreien Zugang, ne?
Ja, klar.
Also wäre ja auch eine Option. Macht ja, wie YouTube das zum Beispiel macht. Also ich bin glücklicher YouTube-Premium-Kunde. Kann ich jetzt hier mal gleich zugeben. Ich zahle da mein Geld und ich sehe nicht einen Clip auf YouTube. Ich habe total vergessen, dass es da mal Werbung gab. Peace of mind. Ich benutze jetzt nicht so sehr viel Third-Party-Apps mit YouTube, aber geht zum Beispiel auch.
Okay, lass uns vielleicht, bevor wir jetzt irgendwie über eine Community richten, die wir beide nicht so wirklich nutzen, also Fakt ist, es gibt eine ganze Reihe Reddit-Moderatorinnen und Userinnen, die überhaupt nicht von überzeugt sind und die dagegen protestieren, ja. Und die haben jetzt irgendwie, was haben sie, ein Blackout gemacht, ne? Mhm. Dann haben sie die Website, also haben sie einfach im Prinzip die ganzen Communities private geschaltet. Was haben sie noch gemacht?
Das weiß ich nicht, das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe.
Ach so. Nein, sie haben auch, glaube ich, irgendwann das Ding nochmal mit, war das John Oliver oder sowas geflutet?
Ach so, ja, also das war halt die Pix-Gruppe. Ja, es gibt ja so das R/Pix, wo es halt um Bilder geht. Und da wurde dann abgestimmt, wie denn jetzt damit umgegangen werden soll. Es gab, glaube ich, zwei Optionen irgendwie. Wir, ich weiß gar nicht, was die eine Option war. Wir machen jetzt hier Business as usual. Oder wir posten nur noch sexy Pictures von John Oliver. Und es war irgendwie 70% John Oliver und seitdem gibt es da nur noch sexy Pictures von John Oliver, also was natürlich irgendwelche Collagen von John Oliver sind, aber wir haben ja nun hier ausführlich auch über John Oliver schon gesprochen, er hat einen gewissen Status, sagen wir mal, in dieser Netzwelt und ja, deswegen findet da halt derzeit nur das statt. Inwiefern das jetzt die Grundfesten von den Reddit-CEOs irgendwie erschüttert, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ja. aber es ist schon mal schön zu sehen, dass alle Spaß haben und sich das da ein bisschen Kreativität entlädt, wie es das ja eigentlich auch sonst dort tut. Ob das jetzt dazu führen wird, dass die ihre Pläne ändern, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen.
Na, der, also ich, nein. Die haben da irgendwie so ein irgendwie ihren Konflikt da jetzt, dieser Steve Huffman hat dann gesagt, wir werden nicht einknicken und hat dann auch irgendwie gesagt, so naja, so sinngemäß, warte mal, was er hat leicht gedroht und hat gesagt, so dieses mit den Moderatoren, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch andere machen wollen oder so, ne? Also hat er jetzt auch eine Musk'sche Art des, damit halt dieser Community, also ja, Leute, die da teilweise halt massenhaft Kommentare moderieren für irgendwie ein Unternehmen, was damit Gewinne macht. Also da hat er irgendwie, er schafft es wirklich, diesen Konflikt jetzt irgendwie auf eine Weise zu spielen, wo er sich jetzt auch nicht wirklich, wo es ihm nicht gelingt, für seine Belange in dieser Angelegenheit gutes Verständnis herzustellen. Und jetzt passiert eigentlich das, was ich überhaupt interessant finde. Jetzt mischt sich Black Cat ein. Black Cat ist eine Ransomware-Gang, ja, die ALPHV/Black Cat heißt. Und die im Februar 80 Gigabyte Daten von Reddit extrahiert hat. Ja, die haben einen Phishing-Angriff gehabt, haben mit einem Phishing-Angriff Erfolg gehabt und haben Daten, 80 Gigabyte Daten extrahiert und haben im April und im Juni Reddit angeschrieben, haben gesagt, hier, wir drohen euch übrigens mit der Veröffentlichung dieser Daten. Ja. Reddit hat darauf nicht reagiert, also sie haben quasi auf diesen Erpressungsversuch nicht reagiert, haben auch nicht gesagt, okay, zeigt mal, welche Daten ihr habt, damit wir einschätzen können, was hier passiert ist. Übrigens, das nur am Rande, ein Schritt, zu dem ich eigentlich doch in der Regel raten würde bei einem solchen Fall, weil welche Daten die Angreifer haben, verraten sie dir kostenlos. Ja? Das müssen sie dir kostenlos verraten, weil sie damit natürlich ihre Erpressung aufrechterhalten. Ja? Und das gibt dir immerhin den Vorteil, dass du weißt, welche Daten sie haben. Das heißt, du kannst dich darauf vorbereiten, was passiert, wenn sie veröffentlicht werden. Also auch wenn du kein Interesse hast, mit denen zu verhandeln und auch kein Interesse hast zu zahlen, macht es eigentlich Sinn, sich dieses File-Listing geben zu lassen, um für den Zeitpunkt der Veröffentlichung vorbereitet zu sein. Das nur als allgemeinen Aspekt. Das lastet Black Hat denen auch an und sagen, ja hier, hör mal, die haben niemals, die haben noch nicht mal gefragt, was wir haben. Und jetzt sagt Black Hat, naja, wir verlangen jetzt 4,5 Millionen und dass er diese API-Änderungen rückgängig macht. Was ein neuer Player betritt diesen Rahmen. Ich würde das insgesamt als Schamoffensive dieser Ransomware-Gang bewerten, ja, die jetzt im Prinzip einfach nur versuchen, einerseits sich den Druck auf Reddit zu erhöhen, sich selber so ein bisschen so einen Robin Hood-Anstrich zu geben und letztendlich, also es ist halt ein PR-Gag, ne? Reddit wird unter keinen Umständen sagen, oh ja, nee, jetzt, wo ihr die Nutzerdaten oder wo ihr irgendwelche internen Daten droht zu veröffentlichen, jetzt nehmen wir die API-Änderungen zurück, während unsere gesamte Community versucht seit Monaten oder seit Wochen irgendwie unter Druck zu setzen. Ist natürlich Quatsch, dass das passiert wird, aber ich find's auf jeden Fall einen lustigen Plot-Twist, ja, dass hier die Kriminellen sagen, ach guck mal, das Unternehmen, das hat gerade auch noch eine öffentliche Auseinandersetzung, lass uns mal hier die Forderung mit aufnehmen in unseren Katalog.
Ja, lass uns mal die Guten spielen.
Ja, lass uns mal die Guten spielen. Ja. Gleichzeitig trotzdem, was wird passieren? Reddit wird nicht zahlen, ja, und dann werden diese Leute oder die Ransomware-Gang wird früher oder später diese Daten veröffentlichen und ja, dann wird in der Regel ja so viel passiert da nicht wegen der Veröffentlichung. Und potenziell sind die Leute, auf deren Seite sich die Angreifer jetzt hier stellen, je nachdem auch potenziell von diesem Datenleak betroffen, ja. Also zweifelhaft. Aber ich fand es einen lustigen Plot-Twist, der hier die Erwähnung sich verdient hat.
Alright, mal gucken, wie es weitergeht mit Reddit. Es gibt ja dann auch gleich wieder Aufbruch ins Fediverse etc. Ist natürlich jetzt auch ein Thema, ne? Wir flüchten jetzt alle von der Plattform, wie schon bei Twitter. Mal gucken, ob das in irgendeiner Form Beine hat.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, die Open-Source-Alternativen, die erschließen sich mir genauso wie Reddit. Also das ist, das scheint ihnen sehr gut gelungen zu sein. Es gibt einen neuen Rechtshilfefonds von Frag den Staat, den ich auch sehr unterhaltsam finde. Anna hat mich da heute darauf hingewiesen. Und zwar,
ja.
Ich zitiere mal aus der Ankündigung. Rechte Netzwerke mahnen ab und verklagen, um Druck auf Menschen aus Aktivismus, Politik, Wissenschaft und Journalismus auszuüben. Ihr Ziel? Betroffene sollen eingeschüchtert und von ihrer wichtigen Arbeit abgelenkt werden. Der öffentliche Diskurs zu antidemokratischen Rechten soll erstickt werden. Eine neue Studie des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft zu rechten Abmahnstrategien zeigt, der Einsatz von juristischen Mitteln von rechts hat seit spätestens 2015 deutlich zugenommen. Mehr als die Hälfte der Betroffenen von Abmahnungen hätten Expertise zum Umgang damit gebraucht. Mehr als 3/4 der Personen, die sich nicht gegen die Angriffe gewehrt haben, haben das aus finanziellen Gründen getan. Die einzelnen Betroffenen haben oft nicht ausreichend Mittel und sachverständige Unterstützung, um gegen die juristischen Angriffe vorzugehen. Um das jetzt hier kurz zu kontextualisieren, ne? Abmahnungen sind, also der Mechanismus einer Abmahnung ist ja, du verlangst im Prinzip einfach nur Geld, ja? Und eine Unterlassungserklärung. Und das im Prinzip ja außergerichtlich, ne? Und jetzt kannst du natürlich zu viel verlangen, jetzt kannst du irgendwie übermäßige Unterlassungserklärungen verlangen, du kannst vielleicht sogar einen rechtlichen Anspruch gar nicht haben, du kannst also, sag ich mal, ein Vergehen unterstellen, was gar nicht wirklich zulässig ist, aber wenn eine Person sagt, ich mach das nicht, dann dafür bedrohst du sie eben mit einer Anzeige, ja? Also mit weiteren Schritten, die potenziell teurer sind. Und wenn du das jetzt mit einer juristischen Laien machst, dann wird die potenziell sich eben durch deine Abmahnungsforderung ausreichend bedroht sehen und Angst haben, sich dagegen zu wehren, weil sie das Risiko vermeiden möchte, dass die Kosten noch höher sind. Entsprechend formulierst du natürlich auch deine Abmahnung. Ja, die wird ja von Anwältinnen und Anwälten geschrieben und üblicherweise ist eine Abmahnung so, dass du darauf nicht eingehen solltest, aber um zu wissen, wie du darauf korrekt reagieren musst, um einerseits den wirklichen Anspruch gerecht zu werden, andererseits den nicht begründeten Anspruch abzulehnen. Dafür brauchst du halt eine Anwältin und in der Regel kostet die dich schon mehr als die Abmahnung. Ne? Also das ist ja, deswegen funktionieren ja diese Systeme wie Waldorf Frommer und wie heißen die anderen Abmahner so gut, ja, weil die Menschen Angst haben. Und wir haben ja auch hier diesen Aspekt der Google Font Abmahner, wo sich nachher herausgestellt hat, dass sie das gewerbsmäßig und unberechtigt und rechtsmissbräuchlich und so weiter getan haben. Die haben natürlich trotzdem riesige Erfolge gehabt, denn eigentlich hätte jede einzelne Person, die da abgemahnt wurde, das potenziell nicht zahlen müssen, aber jede einzelne Person oder die gezahlt haben, haben sich eben dagegen entschieden aus Angst, dass es noch teurer wird, aus Faulheit oder was auch immer. Ja. Entsprechend, um dieses finanzielle Risiko des Zuwehrsetzens zu reduzieren, gibt es jetzt den von Frag den Staat den Gegenrechtsschutz. Der Gegenrechtsschutz ist Infrastruktur gegen rechte Angriffe auf Meinungs-, Presse-, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit. Das Projekt verteidigt Menschen gegen zivilrechtliche Ansprüche, wie es bei einer Abmahnung der Fall ist. Wer von der extremen Rechten abgemahnt oder verklagt wird, sei es wegen eines Artikels, eines Tweets oder eines Theaterstücks, kann sich an den Gegenrechtsschutz wenden. Wir beraten schnell, unkompliziert und kostenlos. Wenn nötig, können wir auch eine zivilrechtliche Verteidigung organisieren, vernetzen oder finanzieren. Also beraten Betroffene, finanzieren und organisieren anwaltliche Hilfe und wenn nötig Gerichtsverfahren. Bauen Netzwerke für und mit Betroffenen auf, bündeln die rechtliche Expertise und sie erfassen und strukturieren alle Fälle, um eine Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit rechten Abmahnstrategien zu liefern. Das erste Verfahren ging es um Hans-Georg Maaßen. Im ersten Fall des Gegenrechtsschutzes waren wir bereits überwiegend erfolgreich. Wir haben den Aktivisten Sahak Ibrahim Kiel, ich hoffe, ich habe das jetzt korrekt ausgesprochen, bei der Verteidigung gegen Abmahnung des Ex-Geheimdienstlers Hans-Georg Maaßen und des Publizisten Roland Tichy unterstützt. Ja, wunderschön.
Tichy, der mit Tichys Einblick sozusagen so ein richtiges,
also auch irgendein Magazin. So ein, wer weiß, ne? Maaßens Anwalt Ralf Höcker hatte unter anderem eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte von Maaßen moniert und Unterlassung verlangt. Und dieses Unterlassungsbegehren konnte der Anwalt des Gegenrechtsschutz in weiten Teilen zurückweisen und daraufhin hat Maaßen dann auf die Ansprüche verzichtet.
Guck an, auf einmal war es dann doch nicht so wichtig.
Ja, dann ist der Rechtsstaat auf einmal doch nicht mehr so gut. Ne? Der Gegenrechtsschutz ist gemeinnützig und spendenfinanziert. Ein zivilgesellschaftlicher Beirat stellt sicher, dass die Ziele des Projekts eingehalten werden. Da gibt es also verschiedene Menschen, die da in diesem Beirat sind. Und sieht erstmal alles ganz interessant aus. Ja.
Ja, schöne Aktion.
Genau. Es gibt da auch nochmal weitere Informationen dazu. Erstens ja, wie der genau aufgebaut ist. Ich packe das mal auch mit in die Shownotes. Und was es für Betroffene bedeutet, abgemahnt zu werden. Ja, auch relativ klar. Ja, Titel lautet: Im ersten Moment war ich einfach nur überfordert. Ja. Und ja, Abmahnungen sind ein unangenehmes oder ein häufig missbrauchtes Mittel. Ja. Als Idee grundsätzlich ist Abmahnung nicht so schlecht, aber sie werden eben leider sehr viel missbraucht in der Berichterstattung, auch in Urheberrechtsfragen, denke ich, haben wir ja ganz klar in großen, weiten Teilen relativ viel Missbrauch dieses Rechtsmittels zu beklagen.
So.
Ein mehrmals fast totgesagtes Thema erlangt wieder Konjunktur. Und zwar findet jetzt, also wir haben es hier öfter behandelt, ja. Es gibt Mobilfunknetze und es gibt Hersteller der Technologie dafür. Diese Hersteller befinden sich in der Regel nicht mehr in Deutschland oder die nennenswerten Marktvertreter befinden sich nicht mehr in Deutschland und diejenigen, die sich in der Europäischen Union befinden, sind auch nicht unbedingt unter den nennenswerten zählen und so der wahrscheinlich stärkste Hersteller von Mobilfunk-Equipment ist Huawei, die erstens, sagen wir, die Leistung in Leistungsfähigkeit der Konkurrenz voraus sind und zweitens auch bei den Preisen. Jetzt gibt es seit mehreren Jahren Diskussionen darüber, ob man in Mobilfunknetzen oder ob man diese Technologie dieses Herstellers in deutschen oder europäischen Mobilfunknetzen überhaupt erlauben möchte oder nicht. Argumentiert wird da regelmäßig über, sagen wir mal, Überwachungs- und oder Sabotagemöglichkeiten eines nicht vertrauenswürdigen chinesischen Unternehmens. Denke, man kann ja aber ehrlicherweise auch über den, einfach mal über, und ich würde das auch ganz offen machen, habe ich auch regelmäßig gesagt, auch sich darüber Gedanken machen, ob man nicht derartig wichtige Infrastruktur auch wirklich selber bauen möchte. Ja, ob man nicht wirklich in Europa die Möglichkeit haben will, ein 5G-Netz zu bauen. Ja. Und das vielleicht lieber selber macht, als sich hier in starke Abhängigkeiten eines chinesischen Herstellers zu begeben. Ja. Die Argumentation wäre hier, also ich bleibe dabei, dass ich weniger davon ausgehe, dass irgendwann in China eine Situation entsteht, in der deutsche Mobilfunknetze abgeschaltet werden. Oder in der die wirklich die Tatsache, dass sie diese Infrastruktur gebaut haben oder dass sie Komponenten für diese Infrastruktur geliefert haben, ausnutzen werden zur Überwachung. Ja, das halte ich nach wie vor für nicht so extrem wahrscheinlich. Trotzdem hat sich natürlich an dieser Wahrscheinlichkeit etwas geändert, spätestens seitdem wir gesehen haben, wie Russland mit den Gaslieferungen umgegangen ist bei einer zu starken Abhängigkeit. Ich bleibe aber dabei, dass ich jetzt, also dass es einfach von der Beschaffenheit von Mobilfunknetzen nicht ohne weiteres möglich sein wird, dass Huawei jetzt irgendwie oder dass Huawei-Mitarbeiter deutsche Mobilfunknetze überwachen, ohne dass deutsche Mobilfunknetze das bemerken oder das verhindern könnten. Habe ich auch vor längerer Zeit mal ein bisschen was zu geschrieben, mit einer Stellungnahme zum letzten IT-Sicherheitsgesetz. Da ist es längere Zeit aufgeklärt, warum. Ja, und das liegt primär auch daran, dass die deutschen Mobilfunknetze Kunden sind von deutschen Unternehmen, also der Huawei Deutschland GmbH, ja, die dann irgendwie zufälligerweise in Bonn oder Düsseldorf einen Sitz hat und von dort aus diese Komponenten liefert und deren Mitarbeiter intime Einblicke in diese Infrastrukturen haben. Ja, was ich als das viel größere Problem sehe, als dass jetzt eine Backdoor in einer der Komponenten wäre. Also Summary, ich glaube, es ist kritischer, dass die überhaupt an diesen Infrastrukturen, also die Mitarbeiter diese Einblicke haben, ja, und damit natürlich auch sehr viel mehr wissen als das, was nur ihre einzelnen Komponenten betrifft, als dass jetzt aus China diese Komponenten geliefert werden. So. Los ging das eigentlich mit Trump vor ein paar Jahren, der dann gesagt hat, okay, Huawei aus den Mobilfunknetzen raus, ja, und das eher, und argumentiert wurde das mit Spionageschutz und durchgedrückt wurde das sogar gegenüber Deutschen, dass die USA gesagt haben, pass auf, wenn ihr eure Mobilfunknetze weiter mit Huawei baut, dann werden wir mit euch keine Informationen mehr teilen. Was natürlich doppelt übel ist, ja. Aber okay, also es gibt da diese Diskussion und jetzt widmet sich die Bundesregierung wieder ein bisschen mehr in Richtung eines harten Kurses, ja. Innenministerium und Auswärtiges Amt möchten also Huawei jetzt vollständig rauswerfen und das Verkehrs- und Digitalministerium, ne, eines, nicht zwei, es ist eins, BMDV, sagt natürlich, naja, okay, das sind Austauschkosten in Milliardenhöhe, wir müssen mit Entschädigungsklagen rechnen von den Betreibern, die diese Komponenten verbaut haben und deswegen wird ein großflächiger Austausch auch die Netzausbaupläne gefährden, ja, wenn die Deutsche Telekom neben Baumann Netz mit ordentlicher Abdeckung jetzt auch noch große Teile der bestehenden Infrastruktur rückbauen müsste oder durch andere Komponenten ersetzen müsste, wird schwierig. Ich bin gespannt, ja. Also Telefonica sagt, sollte es zu einem Ausschluss einzelner Komponenten kommen, muss entsprechend ausreichend langer Zeitraum für diesen Austausch gegeben werden. Und wir würden selbstverständlich für einen rückwirkend notwendigen Umbau des Netzes Schadensersatzsprüche gegen die Bundesrepublik Deutschland prüfen. Ja, soweit Telefonica. Und natürlich ist das auch erstmal grob verständlich.
Ja, ich meine, der Krieg hat jetzt in der Tat eine neue, wie soll ich sagen, das Szenario gab es ja sicherlich auch schon vorher, es konnte sich bloß bisher so noch recht keiner vorstellen. Ne? Und es hat ja nicht nur die Dimension von Entzug, du hast ja ein Beispiel mit dem Gas gemeint, ne? Sondern es ist natürlich auch mittlerweile jetzt so eine Frage des Revenue Streams. Also dürfen die sozusagen an unserer Infrastruktur noch mitverdienen? Ne? Ziehen wir jetzt China raus oder wollen wir zumindest die Möglichkeit haben, sie rauszuhalten aus kritischen Infrastrukturen, wo sie uns unter Umständen Gegendruck liefern können, wenn wir aus welchen Gründen auch immer, Stichwort Einmarsch in Taiwan, uns genötigt sehen, in irgendeiner Form Druck zu machen. Ne? Also wenn man jetzt mal das Ukraine-Krieg-Szenario auf einen möglichen Konflikt der Westmächte mit China im Rahmen des der Taiwan-Frage mal so interpolieren, ne? Und man würde sich jetzt entscheiden, auch genauso sich aus einem chinesischen Markt herauszuziehen, was sicherlich nochmal viel, viel mehr Opfer nach sich ziehen würde, also wirtschaftliche Opfer nach sich ziehen würde im Westen, als das jetzt schon in Russland der Fall ist. Aber dann will man sozusagen den Rücken frei haben. Ne? Das fließt jetzt hier sicherlich mit in die Diskussion mit ein, auch wenn das, glaube ich, am Anfang dann doch eher wirklich aus dieser Spionage-Rhetorik heraus geboren wurde.
Na, und ich würde sagen, es war immer diese Wirtschaftsüberlegung, ja. Also meine These ist, dass es die immer war, und ich finde die auch also habt ihr auch immer gewissermaßen berechtigt gefunden.
Also nach dem Motto, Geld, was die nicht verdienen, verdienen wir?
Ja.
Oder wie? Ja, aber ist das nicht ein bisschen sehr einfach? Also
weiß ich nicht. Also die verdienen schon eine ganze Menge Geld damit, ne?
Ja, gut, ja klar, ne? Aber ich meine, freier Wettbewerb, lalala. Ich meine, es ist ja auch nicht so, als ob jetzt nur China bei uns Technologie verkaufen würde, sondern der Westen verkauft ja auch sehr viel Technologie in China und die entsprechende Retourkutsche.
Was denn, Dieselmotoren oder was? Das hat sich jetzt langsam erledigt.
Ja, in der Automobilbranche sieht es anders aus, ne? Aber sagen wir mal.
So, was verkaufen wir noch nach China?
Naja, Elektronik vor allem, ne? Also das. Die Chips, die Chip-Technologie, die moderne, die kommt halt aus Taiwan und nicht aus China.
Genau, okay. Und du zählst Taiwan zum Westen, okay.
Ja, klar. Taiwan zähle ich halte ich für einen Teil des westlichen Systems. Ich meine, die USA garantieren da militärisch für Stabilität, ne? Und machen sich ja wenige klar darüber, wo eigentlich die Elektronik herkommt und wie wenig Unternehmen letzten Endes die Vorherrschaft im Elektroniksektor sicherstellen. Und das ist halt im Wesentlichen ein paar Unternehmen in Taiwan und ein Unternehmen in den Niederlanden, die sozusagen da den Fortschritt festhalten.
Also ich bin mal gespannt. Das wird auf jeden Fall, also Du hast auf jeden Fall mit einem Punkt recht, ja, sollte eine solche Entscheidung wirklich fallen, dann muss man sich, also dann wäre das zunächst einmal eine Maßnahme des letztendlich, ja, die man Wirtschaftskonflikt nennt, ne? Und das wäre dann eben, also der würde mit einer Vergeltung üblicherweise in ähnlicher Höhe und Schadenspotenzial begegnet werden.
Absolut. Damit muss man auf jeden Fall rechnen. Das könnte schmerzhaft werden für beide Seiten.
Könnte schmerzhaft werden, ja. Okay, kommen wir zum letzten Thema. Mhm. Wir haben in der letzten oder vorletzten Sendung gesagt, dass das Landgericht Karlsruhe entschieden hatte, dass der Journalist des freien Senders Radio Dreieckland, der in einem Artikel einen Link auf linksunten.indymedia gesetzt hatte, nicht dafür vor Gericht muss. Jetzt hat das Oberlandesgericht Stuttgart diesen Beschluss des Landgerichts in zweiter Instanz aufgehoben und es soll doch eine Hauptverhandlung stattfinden. Also der, es war ja quasi Bericht darüber, dass links unten in die Media als kriminelle Vereinigung verboten wurde und damit ist die Unterstützung strafbar und seit diesem Verbot von vor 5 Jahren ist es nur noch eine Archivseite, es erscheinen dort keine neuen Artikel und das OLG Stuttgart argumentiert jetzt, es sei überwiegend wahrscheinlich, dass die Vereinigung weiterhin existiere, weil das Archiv ja noch online ist und deswegen ist quasi dorthin zu linken eine Verlängerung der Internetseite und deswegen ist es mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Unterstützung dieser Organisation und nicht von der Pressefreiheit gedeckt.
Den fällt auch bald nichts Gutes mehr ein, ne? Also das klingt ja noch nicht mal mehr kreativ.
Es ist wirklich absurd, ja. Es ist absurd, dass das jetzt irgendwie ein also offenbar ist der dort erschienene Inhalt ja auch nicht illegal, weil sonst wäre es denen ja gelungen, den offline zu nehmen, ja. Also es war ja schon ohnehin so, dass diese Seite nicht verfolgt wurde wegen ihrer Inhalte, sondern dass den Betreibenden der Seite unterstellt wurde, eine kriminelle Vereinigung zu sein. Also es ist wirklich, wirklich verrückt.
Auch ja. Wenn man nicht wusste, um welche Personen es sich dabei handelt, weil es diese Organisation als solche ja gar nicht gibt.
Die wurde ja auch noch, genau, die Organisation gab es ja nicht. Also soweit ich mich erinnere, und da werden uns jetzt, wurde ich schon mal zu korrigiert, dass alle Verfahren gegen links unten in die Media ja am Ende auch ergebnislos eingestellt wurden. Ja, weil sie gesagt haben, naja, okay, also die Existenz dieser Vereinigung kann man irgendwie nicht nachweisen. Und ob die Vereinigung dann auch noch kriminell wäre, ist auch noch unklar. Also letztendlich haben sie gesagt, hier dieser, also sie haben gesagt, das ist eine kriminelle Vereinigung, die das macht. Und die Mitgliedschaft darin ist jetzt irgendwie halt dann strafbar. Und dann haben sie am Ende noch nicht mal feststellen können, dass die Vereinigung kriminell ist. Also irgendwo beißen sie sich da alle in den Schwanz in ihrer Argumentation und ich habe nach wie vor den Eindruck, dass es da die ganze Zeit nur darum geht, dass die
eingeschüchtert werden sollen.
Dass es möglichst darum geht, dieses Thema halt lange in den Medien zu halten und lange in der Nichtentscheidung zu halten, um hier allen möglichen Leuten einfach nur richtig Ärger zu machen. Ja? Und der wo ist er? Der Name des Anwalts von der GFF, David Westermann, ja, der das Verfahren bei der GFF koordiniert, sagt, die Verlinkung der Archivseite ist keine Propaganda, sondern gehört zu den Aufgaben der digitalen Presse. Wenn Medien mit Strafverfahren rechnen müssen, nur weil sie kritisch über staatliche Vereinsverbote berichten, dann bleibt von der Pressefreiheit nicht mehr viel übrig.
Also die Argumentation würde mich dann am Ende wirklich mal interessieren, also als was dann dieser Link tatsächlich klassifiziert wird. Ja, also man ist ja so im Prinzip, ja, also wir meinen, dass es vielleicht eine Organisation gibt, die unter Umständen eine terroristische Vereinigung sein könnte, wenn sie es denn gäbe, was wir nicht mehr nachweisen können, weil wir niemanden kennen, der in ihr drin ist. Und obwohl die Inhalte, die da durch eine Webseite repräsentiert werden, so überhaupt nicht strafbar sind, weil dann wären sie ja schon weg, darf man nicht drauf verlinken, weil es könnte ja unter Umständen beschwören, dass es dann doch irgendwann wahr wird, dass es sich dann doch um eine terroristische Vereinigung handeln könnte.
Ja, das ist
also so ein Beschwörungslink.
Wenn du links unten googelst, ist dieses Archiv der erste Link, ja, und da steht dann links unten in die media.org verboten, Archiv bleibt erhalten. In die Media links unten wurde am 25. August 2017 vom Bundesinnenminister verboten. Die Seite bleibt als Archiv erhalten. Die einzigen Archive der Bewegung haben die Bewegung selbst hervorgebracht und niemand wird unsere Geschichte erzählen, wenn wir es nicht selbst tun. Bewegungen müssen Spuren ihrer Leidenschaft für zukünftige Generationen hinterlassen, denn vergessene Kämpfe sind verlorene Kämpfe. Ja, das steht jetzt irgendwie drin, du kannst es auch runterladen, irgendwie HTML 1 GB mit Medien 85 GB, als JSON 300 MB. Also das wird halt archiviert. Ja? Und dann wird, ja, wird zu Spenden an eine Organisation mit dem Namen Tatschanka aufgerufen. Aber ja, also ich sehe ehrlich gesagt, es ist schon wirklich schwierig. Also entweder gibt es jetzt hier illegale Inhalte in diesem Archiv, dann muss man, dann würde ich erwarten, dass der, dass die Staatsanwaltschaft gegen die Zugänglichmachung dieses Archives vorgeht. Das tut sie aber offenbar seit nunmehr 6 Jahren nicht. Und damit wird mir irgendwie schwer nachvollziehbar, warum sie gegen jemanden vorgehen, der im Rahmen einer Presseberichterstattung darauf verlinkt, dass es dieses Archiv gibt. Also.
Völlig absurd.
Kommt mir ein bisschen so vor. Also auch, dass sich Landesgerichte, Oberlandesgerichte, Staatsanwaltschaften mit so etwas befassen, erscheint mir irgendwie nicht im Rahmen der, der sinnvollen Verwendung ihrer Ressourcen.
Und das mit unseren, von unseren Gebühren.
Mit meinen Steuergeldern. Mein GZ-Gebühren machen die das. Okay, kommen wir zu den Terminen. Jetzt bin ich mal gespannt, Tim.
Okay. Ja, da sind sie wieder, die Termine. Und es geht los hier mit einem Kindernachmittag im X-Hain in Berlin. Wir erhielten die Nachricht, hallo Tim und Linus, leider waren wir ja beim letzten Kindernachmittag zu spät dran mit der Ankündigung in LNB. Wenn ihr jetzt den nächsten Kindernachmittag am 2. Juli 2023 in die Termine aufnehmen könntet, wäre das super. Ich hoffe, das ist jetzt rechtzeitig. Machen wir doch glatt.
2.7. 13 Uhr und 13 bis 18 Uhr Kindernachmittag im X-Hain. Das X-Hain ist in Berlin Friedrichshain.
So sieht's aus. Und ja. Dann? Gibt's noch?
Dann gibt es noch einen Termin in Dresden. Dort finden wieder im September die Datenspuren statt, im Zentralwerk. Und was jetzt der entscheidende Hinweis ist, der CFP, also der Call for Participation, ist bis zum 31.07. geöffnet. Und da könnt ihr also eure Einreichung zu dieser Veranstaltung machen. Entsprechend Link findet ihr in den Shownotes. Und wir sehen uns in Dresden.
Hast du gesagt, wann?
Ja, 16.09. bis 17.09.
Okay.
Habe ich vielleicht nicht gesagt, ehrlich gesagt. Im September habe ich, glaube ich, nur gesagt.
Oder ich habe es nicht gehört. Als, ich weiß es nicht.
Und bis 31.07. Einreichung. Ja.
Genau. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit unseren Terminen. Und das war es dann auch mit unserer Sendung.
Mit dieser Episode. Nicht mit unserer Sendung.
Ja, ja, mit dieser Episode.
Ja, die Leute erschrecken sich sonst. Ja, wir haben ja, leider Schluss. Die ganze Zeit auf, wir haben leider die ganze Zeit auf Huawei aufgezeichnet. Tut uns leid, wir müssen das jetzt zurückbauen.
Ja, genau, das kann teuer werden. Ja, nee, mit dieser Episode, mit dieser Ausgabe, dieser Inkarnation, dieser einzelnen Instanz dieser Medienunternehmung, das ist jetzt vorbei. Aber nächste Woche oder so müssen wir uns dann wieder empfangen in euren Hörgeräten.
Neuartigen Empfangsgeräten. So, vorbei.
Wir sagen Tschüss.
Ende jetzt, Schluss, kein Bock mehr.
Ciao.
Ciao, ciao.